Herrschaften, es ist die Big Show 733 und es gibt heute zum Auftakt ein Solo mit einem meiner Lieblingskommentatoren. Ich möchte sagen, mit einem meiner Lieblingsmenschen. Guten Morgen, Götzi.
Guten Morgen, lieber Jens. Womit? Du erwischst mich doch immer wieder auf dem falschen Fuß. Ja.
Ja,
Wie
das meine ich.
komme ich zu dieser Ehrerbietung?
Unter anderem durch deinen Kommentar von Liverpool gegen Manchester United. Ich habe das sehr genossen.
Das ist
Wirklich.
echt lieb von dir, macht mich aber auch
Ja.
nicht zu einem besseren Menschen. Ja.
Ja, gut, das hat ja auch keiner behauptet. Ja. Ich habe nur gesagt, du bist mein
Nein, aber
Lieblingsmensch,
wenn du dir vorstellst.
was überhaupt nicht bedeutet, dass du ein besserer Mensch bist. Ich habe nur gesagt, okay, einer meiner Lieblingsmenschen. Ja. Es können auch nicht gute Menschen meine Lieblingsmenschen sein. Ah,
In
schön, schön,
Ordnung.
schön. Schön. Aber jetzt nur mal für uns, die wir es ja nur von Weitem sehen. Jetzt ist ja schon länger so, dass ihr, also ich habe den Eindruck, wenn ihr Premier League kommentiert, dass ihr auf dieser Couch sitzt. Und ich weiß ja, du hast mir früher mal gesagt, als Handballkommentator, du stehst auch gerne. Ist ja ein komplett anderes Setup. Auch die Tenniskommentatoren, wenn sie am Tisch sitzen. Ändert
Ja.
sich, ist es entspannter, wenn du neben Skodran Mustafi sitzt? Ist es da irgendwie entspannter auf der Couch oder kann man sich schwerer konzentrieren? Wie ist das, dieses
Es
Feeling?
ist an, es ist, das Setting ist anders, als du es gerade skizziert hast und dir vorstellst. Du sprichst jetzt von der Studiosituation. Da haben wir
Ja,
ja mehrere Positionen. Da gibt es einen Tisch, an dem wir stehen ab und zu. Da gibt's, das ist keine Couch, das sind so zwei, was sind das? Das sind so zwei Ledersessel. Übrigens die
genau.
zwei unbequemsten Ledersessel, auf denen ich je gesessen bin. Es ist ja meistens so bei Möbelstücken, wenn sie cool aussehen, sind sie unbequem. Also mir tut jedes Mal alles weh, wenn ich da aufstehe nach dieser dreistündigen Sendung. Ne, dreieinhalb sind sogar. Wir sind während des Spiels in einer Tonkabine um die
Ah,
Ecke.
doch,
Also
oh
wir
doch,
gehen, wir
okay.
gehen, das ist ein einziges Gerenne. Ja? Die Werbepausen sind meistens so 3 Minuten lang und dann spurten wir in die Tonkabine und dann geht es schon wieder weiter. Und dort ist es dann das Setting, das du ja kennst, ja, dass man ganz normal an einem Tisch mit allen technischen Devices sitzt. Und dann ist es natürlich, es ist in jeder Position außerordentlich angenehm neben Shkodran Mustafi. Also das ist ehrlich, ich weiß ja nicht, wie du ihn wahrnimmst. A, also der Typ ist, kurz mal zur Erinnerung, der ist Fußballweltmeister, ja. A, das ist ein extrem unprätentiöser Typ. Also
Ja,
welch
ja.
super normal im Umgang, könnte gar nicht normaler sein. Sehr, sehr angenehm. Er ist locker und kompetent und er hat immer eine interessante Sicht auf die Dinge und er bringt immer einen Mehrwert rein. Also mit ihm zu arbeiten ist wirklich ein großes Vergnügen. Aus ganzem Herzen kann ich das sagen.
Ja, und wie gesagt, ich habe euch auch wirklich gern zugehört. Das Spiel, ja, war hat ja auch was gehabt irgendwie, dass Manu da
Ja, es war
bei Liverpool
speziell.
gewinnt. Ja,
Ja, das
war
war
auf jeden Fall
absolut.
speziell.
Weißt du, kannst du dich an den Siegtreffer von Harry Maguire erinnern?
Ja,
In der
weißt du, was ich mir
Schlussphase?
davor gedacht habe? Ich habe mir
Ja.
davor gedacht, was bin ich für ein Patient, dass ich nicht weiß, dass Harry Maguire mit Löchern in den Socken spielt. Vielleicht macht er das immer, aber vielleicht war es auch. Und da denke ich mir, ein echter Fußballfan, also mein Sohn wüsste das wahrscheinlich. Mir ist das erste Mal aufgefallen und pfeilgerade köpft er dann das 2-1. Bitte.
Gerade. Ja, wir haben uns dann tatsächlich doch eher auf die substanzielleren Dinge konzentriert. Nein, es ist einfach nur ein kleines Beispiel. Ja. Ich sitze da, ich sehe diesen Treffer und ich sage, wo kommt das jetzt eigentlich her? Weil Liverpool stand ja, glaube ich, mit 8 Stürmern auf dem Platz und es war ein ganz schön wildes Spiel. Und wie es dann aus Shkodran Mustafi, ehemaliger Top-Abwehrspieler, rausbricht, und das ist das, was ich meine mit diesem Mehrwert. Sagte, so, weil ich kann ja genau sagen, woher das kommt, dieses Tor. Ja? Da stehen nur noch Offensive auf dem Feld bei Liverpool. Und nach dem ersten Ball, weil die hatten ja diesen Freistoß zu verteidigen, denken die alle schon wieder in die andere Richtung und rennen nach vorne. Und wären da jetzt 8 Abwehrspieler gestanden, wäre das Tor nicht gefallen. Und weißt du, das ist natürlich, das ist keine Raketenwissenschaft. Aber das in diesem Moment so auf den Punkt zu bringen, da siehst du einfach, da spricht einer mit dir und zum Fußballvolk, der ganz genau weiß, was da auf dem Platz passiert. Und das macht echt großen Spaß. Weil das kannst du, hey, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und das habe ich nie mehr eingebildet. Das ist eine Ebene, wo du als Reporter nicht hinkommst. Das ist auch meines Erachtens nach gar nicht der Job des Reporters. Deswegen bin ich ein ganz großer Freund des Doppelkommentars in Verbindung mit einem echten Experten, weil du da einfach unterschiedliche Ebenen bedienen kannst. Ich glaube auch andersrum formuliert, wenn da ein Experte sitzt, der alleine kommentieren würde. Es gibt manche, die das können, keine Frage, aber da besteht dann natürlich die Gefahr, dass du dich in den Tiefen der Materie verlierst. Also im besten Fall ist es diese Ausgewogenheit zwischen Kommentator oder Kommentatorin und Experte und Expertin. Und mit Godran macht es ganz besonders Spaß. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar, was ich da skizziere.
Absolut. Also ich möchte keine Namen nennen, aber Andrea Petkovic ist als Expertin Weltklasse. Also
Absolut, ja, du.
wenn du Tennis mit Andrea Petkovic hast, du lernst jedes Mal was, ja, und du siehst, hast auch diesen, wie du sagst, diesen besonderen Blickwinkel. Aber wenn Petko, und das ist ein, zwei Mal hat sie auch gemacht, wenn Petko ein Match alleine kommentiert, dann gibt es diesen Mehrwert nicht. Weil dann, ich würde nicht sagen, da verzetteln sie sich, aber du brauchst jemanden, der das Spiel beschreibt und du brauchst jemanden, der dann sagt, und das, was du beschrieben hast, ich meine, so wie du es gesagt hast und so wie es Schrodran gesagt hat, ist ja komplett logisch eigentlich, aber man kommt vielleicht selbst nicht drauf. Und jemand, der aus der Materie kommt, bin ich ganz bei dir, Götze.
Ja,
100 Prozent.
es ist ja dann nicht nur, weißt du, was man sagt, jetzt egal aus welchem Mund, aus welcher Funktion, sondern was dahinter steckt. Ja, wenn Godran über so eine Situation im Spiel spricht, dann ist es einfach 100% authentisch, weil er das selbst zigfach miterlebt hat. Das meine ich damit. Ja. Und übrigens, schön, dass du keine Namen nennen willst und Petko reinschmeißt. Bin ich ganz bei dir, wobei tatsächlich ist Petco eine von den Expertinnen, denen ich zutraue und die auch die Skills hat,
Ja, die Skills hat sie
das auch,
natürlich, ja.
das, pass auf, pass auf, das auch von der Kommentatorenposition, also das zu führen, im Lead zu sein und zu kommentieren, was sie ja auch tut, denn sie hat das ja schon gemacht, ja. Also sie macht ja viele Interviews auf der Tour, sie macht diesen Podcast mit Boris, den sie ja auch quasi strukturiert leitet, ja. Und also sie hat da einfach auch Erfahrungswerte. Die kann tatsächlich, glaube ich, beide Rollen ausfüllen. Wichtig ist dann bloß, dass man ein Bewusstsein hat für die Anforderungen der jeweiligen Rolle. Denn es ist etwas Unterschied, es ist ein großer Unterschied, ob du kommentierst, ob du im Lead sitzt in dieser Doppelfunktion oder ob du der Experte oder die Expertin bist. Es sind unterschiedliche Anforderungen.
Absolut. Wie kriegen wir jetzt die Brücke zu Gladbach gegen KSC, was du am Dienstag kommentiert hast? Oder müssen wir über dieses Spiel gar nicht sprechen?
Ach komm, wir können es in einem Satz. Wir reden über den DFB-Pokal, der uns
Bitte.
jetzt die letzten beiden Tage wieder mal fasziniert und begleitet hat. Ehrlich, ich liebe den DFB-Pokal. Und auch gerade diese zweite Runde, Dienstag, Mittwoch, jeweils 8 Spiele in 2 Viererblöcken, ja, die 18 Uhr und dann 20:45 Uhr. Du kannst quasi, wenn es gut läuft, und es ist gut gelaufen, weil von der ersten Rutsche immer ein Spiel ins Elfmeterschießen ging. Du kannst
Ja.
durchgängig 5,5 Stunden mitreißenden Fußball gucken und dann gerade auch in diesem Konferenzformat. Ich habe Dienstag das Gladbach-Spiel gemacht gegen den KSC, gestern Düsseldorf gegen Freiburg und dann kriegst du dann, ja, sagen wir mal, das Wichtigste auch mit. Das hat wieder riesengroßen Spaß gemacht, kann ich einfach nur sagen. Und für die Gladbacher nach 0 Siegen bislang in der Bundesliga. Das hast du einfach gemerkt, das hat allen in der Seele gut getan, dieser Heimsieg gegen den KSC. Und der war auch total verdient und das war auch eine beherzte Vorstellung. Und man hat auch gesehen, dass in der Mannschaft deutlich mehr steckt, als der Bundesliga-Tabellenstand ausdrückt. Aber es war halt, sorry, in Anführungszeichen, nur ein Heimsieg gegen den Zweitligisten im Pokal. Die wissen selbst ganz genau, jetzt ist Zeit für Ergebnisse und das formulieren sie auch so. Und jetzt kommen dann auch, weißt du, jetzt kommen Spiele, ich glaube, die spielen jetzt. Lass mich nochmal überlegen, in St. Pauli, zu Hause Köln und in Heidenheim. Und jetzt muss Gladbach auch in der Bundesliga gewinnen. Und dann lass uns nochmal über Gladbach reden, weil ich bin ganz sicher, dass in dieser Mannschaft deutlich mehr steckt, als sie bislang in der Bundesliga gezeigt hat. Aber es ist jetzt natürlich auch nicht alles wieder wunderbar, nur weil sie im Pokal 3-1 gegen den KSC gewonnen haben. Lass uns mal ein bisschen abwarten noch bei der Borussia.
Jetzt komme ich wieder mit meiner Unwissenheit daher, aber es ist doch so, dass der VAR im DFB-Pokal nicht eingesetzt wird, richtig?
Ab dem Achtelfinale, glaube ich.
Ja,
Also
okay, pass
war jetzt
auf.
noch nicht mit dabei.
Ja, so, und das ist dann halt ein Ärgernis, ja, wenn das Dortmund-Tor abseits ist, zum Beispiel, ja, und dann lese ich heute Lobeshymnen in der Süddeutschen Zeitung, ja, wie toll, und Kovac hat das umgedreht, aber okay, ihr habt ein Tor geschossen, das irregulär war. am Ende des
Ja.
Tages. Und das war nicht das einzige Tor, das irregulär war. Und
Heißt, wir
das
uns
finde ich halt.
entscheiden, Jens. Wollen wir über den VAR schimpfen, wenn er da ist oder wenn er weg ist?
Naja, na, also ich schimpfe ja nie über Abseitsentscheidungen. Ja, ich war ja da bei dieser Schulung. Die Alex Feuerherd hat das mal angeboten vom DFB. Da war ich in Köln und die haben mir das mit. Also da wird dieses Lot genommen, dann. Es ist eh kompliziert, aber das scheint mir eine exakte Wissenschaft zu sein. So, und das finde ich halt ärgerlich, weil auch im DFB-Pokal geht es um viel Kohle, ja, am Ende des Tages. Und die Frankfurter, also sie sind ja nicht betrogen worden, ja, aber es ist halt ärgerlich. Oder wir sagen, okay, das ist halt im Zweifel für den Stürmer, aber ich weiß schon, dass, wenn man die andere Möglichkeit hat, schwierig, schwierig, sage ich
Ja, es
nur.
ist schwierig.
Das
Also,
war ein bisschen ein Ärgernis aus meiner Sicht.
ich schau ein bisschen anders drauf. Was ich jetzt, ich formuliere es mal so rum, was ich jetzt wirklich wieder genossen habe, auch das eben Teil dieser zweiten DFB-Pokalrunde. Es passiert etwas. Wir sind ja mittlerweile komplett drauf gepolt. Wenn es
Ja, ja,
irgendwie was
ja.
Strittiges sein könnte, dass wir sofort sagen und denken: Oh, jetzt erstmal abwarten, was der VAR macht. Ja, aber es gibt die nicht. Es ist etwas passiert und dann ist es eine Entscheidung und das ist faktisch für diesen Moment. Soll ich dir was sagen? Ich habe das total genossen. Einfach nur
Okay, ja.
aus der Fußballbeobachter und Zuschauer und ja, nenn es Fanpass. Also wenn ich arbeite, bin ich nicht Fan, aber du weißt, wie ich es meine. Ich habe das extrem genossen. Gleichzeitig bin ich bescheuert. Wir können diesen technischen Fortschritt nicht wegnehmen grundsätzlich. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, grobe Fehlentscheidungen zu korrigieren durch diesen VAR, dann müssen wir das natürlich auch grundsätzlich tun. Ja, im DFB-Pokal ist es einfach so, dass es offenbar nur nicht die technische Verfügbarkeit gibt in diesen unterklassigen Vereinen, die in der ersten und zweiten Runde dann meistens oder häufig nur, also in der ersten auf jeden Fall, in der zweiten manchmal noch mit dabei sind. Also, weißt du, für mich ist es so unterm Strich, das kommt dabei raus und das habe ich auch jetzt immer wieder auch in England gesehen. Nimm dieses Spiel Liverpool gegen Manchester United. Was ist dir da noch aufgefallen? Also
Naja,
die
was.
Linie des Schiedsrichters, alter Falter, jetzt mal ganz
Genau,
im Ernst.
wollte ich gerade sagen, Götze,
Es
diese
ist.
Linie hätte ich gerne in Deutschland auch, weil die Spieler passen sich nämlich an. Die Spieler fliegen dann
Die Spieler
nicht
passen
wie.
sich an. Das ist genau der Punkt. So, und jetzt nur noch einmal auf den Punkt und es ist. Weißt du, es ist so oft formuliert, dann kommt man ja leicht auf die Idee, dass es eine Floskel ist, wenn was ständig irgendwie wiederholt wird. Nein, es ist genau so. Das Fußballspiel ist ein anderes, wenn ich mit der Haltung reingehe als Schiedsrichter, und das finde ich, muss die Herangehensweise auch beim VAR sein in Deutschland. Ich gucke auf ein Spiel und ich schaue darauf, ist etwas klar, also muss ich das entscheiden, ist das ein klares Foul, ein klares Handspiel, ein klares Abseits, was auch immer, und dann muss ich es entscheiden. Und ich sage jetzt mal nur von der Haltung her, im Zweifel lasse ich immer laufen. Weißt du, was ich
Ja,
meine?
ja, ja,
Und
ja.
das Fettnäpfchen, und da sind wir auch gerade in Deutschland häufiger reingetreten, ist natürlich mit diesem VAR, dass wir mit der Lupe was suchen, was wir vielleicht im ersten Moment noch nicht wahrgenommen haben. Und das aus meiner Sicht, da geht es um Haltung, weißt du, in der Herangehensweise. Ist das nicht die richtige Haltung? Ich würde mir wünschen, dass wir da mit der Haltung reingehen. Wir fokussieren uns ganz klar nur auf die eindeutigen Sachen und im Zweifel, weißt du, nur von der Haltung her, lassen wir es laufen. Und genau so hat der dieses Spiel gepfiffen und du hattest einen Spielfluss und du hattest eine Intensität. Und natürlich gab es da auch Stellen, wo du sagst, boah, also da hätte man jetzt aber schon faul pfeifen können. Und unterm Strich aber war das ja dann auf beiden Seiten so. Und ich bin total happy mit diesem Spiel, wie es gelaufen ist und mit der Leitung. So macht es richtig Spaß. Verstehst du, was ich meine mit dieser Haltung? Ich glaube, das ist
Ja,
entscheidend.
ja,
Gehen wir mit
ja.
der Haltung rein, wir wollen alles mit der Lupe sezieren und auseinanderklamüsern. Oder gehen wir mit der Haltung rein, wir schauen erstmal nur auf die klaren Sachen und beim Rest lassen wir laufen.
So, jetzt Uwe ist schon da.
Um Gottes Willen, jetzt haben wir aber viel über
Pass auf, na, pass
DFB-Pokal
auf, pass
gesprochen.
auf, pass auf, pass auf. Wir haben ja gut, wir können natürlich den Uwe jetzt fragen. Uwe, unmute dich mal bitte. Herzlichen guten Morgen. Götzi muss dann weg, aber. Ich habe gerade gesagt, ich mag die Dortmunder nicht feiern so richtig, wenn das Tor wahrscheinlich, wenn vor dem Tor eine Abseitsposition war gegen Frankfurt. Soll man da päpstlicher als der Papst sein oder soll man da diese Haltung, die, also beim Abseits finde ich, gibt es keine Haltung. Uwe, guten Morgen. Hast du eine Meinung zu diesem VAR-Thema? Und Götze meinte eben, dass in England, und das finde ich auch, anders gepfiffen wird und dass der Fußball deshalb auch dort besser anzuschauen ist.
Also, dass jeder bei einer Berührung an der Schulter theatralisch umfällt und sich über die Seitenauslinie kugeln lässt, geht mir schon lange auf den Sack. Und ich finde, ja, es gibt bestimmte Situationen, da wird das Raster sehr kleinlich von Anfang an angesetzt und dann kommst du aus dieser Nummer nicht mehr raus. Und meistens gibt es dann eine gelbe Kartenflut, um das überhaupt noch in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite fand ich die Abseitsentscheidungen, die nicht getroffen wurden, schon ein bisschen seltsam. Ich habe mich gefragt, können die Schiedsrichter das überhaupt nicht mehr, das einzuschätzen mit dem normalen Instrumentarium, das sie zur Verfügung haben. Und alle haben so ein bisschen fast schon entschuldigend mit der Schulter gezuckt und gesagt, na ja, der Videokeller war halt nicht im Einsatz. Sorry dafür. Nee, genauso haben sie es gewollt. Und wenn es anders laufen sollte, ist genug Geld da, auch bei dem Pokalwettbewerb das einzuflechten. Und von daher bin ich schon der Meinung von Götzi, dass man es dann halt auch so akzeptieren muss. Aber die Schiedsrichterleistung muss man natürlich schon hinterfragen, warum dieses Abseits in mehreren Fällen nicht gegeben wurde. Ne? Da muss man natürlich auch drüber reden. Da kann man nicht einfach sagen, ja, sie haben es halt nicht gesehen. Meine Güte, das sind
Also,
Spitzenschiedsrichter, ne? Die pfeifen jede Woche Spiele auf höchstem Niveau und es ist nicht passiert. Also,
ja, aber
finde
Uwe,
schon auch.
erstmal guten Morgen, ich freue mich, dich zu hören. Das ist ja psychologisch sehr schnell erklärt. Wenn du mit dem Auto ständig mit dem Navi unterwegs bist, verlernst du auch, dich selbstständig zu orientieren. Das ist ganz klar, ja? Und das ist eine logische Folge des VARs. Ich muss die Schiris allerdings insofern in Schutz nehmen, ich habe natürlich jetzt insbesondere den Blick auf die zwei Spiele gehabt, die ich selber kommentiert habe, Gladbach gegen KSC und Düsseldorf gegen Freiburg. Da gab es einige knappe Abseitsentscheidungen, die sie direkt live richtig gesehen haben, wo ich mir dachte, hey, cool, also Hut ab, ja, du warst ja auch selbst total auf diese virtuelle Linie gepolt. Und das ist ja gerade in gegensätzlichen Bewegungen von Angreifern und Abwehrspielern manchmal echt super schwer zu erkennen, ja. Der Moment des Abspiels und ist es dann abseits oder nicht? Ich habe da auch positive Dinge durchaus gesehen jetzt unter der Woche. Jetzt ganz kurz, Kollegen, ich habe ja gesagt, ich muss leider früher raus, weil ich ab 11 bei Sky Tennis kommentiere. Aber jetzt habe ich ja zwei absolute Tennisexperten hier in der Leitung. Dann könnt ihr mir doch noch was sagen zu meiner Vorbereitung zu den Partien Norrie gegen Vacherot und Altmaier gegen Ogier Aliassime.
Ja, das kann
Uwe,
ich. Also ich
mit
muss.
Experte bist du gemeint. Das bist du, Uwe, mit Experte.
Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie zwei Spieler aus der Mittelklasse heraustreten. Und ich finde, dass Daniel Altmaier sein Portfolio der Möglichkeiten stark erweitert hat. Ich ziehe meinen Hut vor dem, muss ich wirklich sagen, weil er mittlerweile in der Klasse angelangt ist, dass solche Siege wie gegen Rüd immer möglich sind. Und ich finde, er hat sich von einem relativ braven Energiemonster, das weitestgehend die Bälle zurückspielt, zu einem aggressiven Grundlinienspieler weiterentwickelt, der eine einhändige Rückhand spielt, wie sie kaum ein anderer mit Geschwindigkeit ausstatten kann auf der Tour. Und ich finde, er tankt immer mehr Selbstvertrauen. Ich weiß gar nicht, wo das noch hingehen soll bei ihm. Und bei dem anderen Kollegen, der jetzt schon wieder seinen Cousin geschlagen hat, in einer
Waschrohr.
ähnlichen, in einer ähnlichen Konstellation, finde ich, ist es ganz genauso. Ein braver Spieler, der mit viel Spin die Bälle eine Zeit lang reingespielt hat und der jetzt erst erkennt, was er alles kann, der plötzlich aggressiv auf Returns aufgeht, wenn ein Aufschlag nicht die nötige Power hat und dich sofort unter Druck setzt. Und war schön zu sehen, dass der seine Wildcards, die er ja jetzt offenbar bekommen hat, absolut gerechtfertigt hat und plötzlich auf einer anderen Ebene steht. Und ich finde, das ist das Interessante im Herrentennis, dass es immer mal wieder Entwicklungen gibt, wo einer eine völlig andere Ebene erklimmt und ein anderer Tennisspieler geworden. Finde ich hochspannend. Und auf der anderen Seite ganz generell finde ich, dass meine Lieblinge, Lernertin und vor allen Dingen Fonseca, finde ich, dass der hat zwar gestern verloren, aber hat ja davor ein Turnier gewonnen. Das ist für mich der Nächste, der verdächtig ist, irgendwann ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, weil er einfach mit 19 unglaublich viel kann. Und das ist für mich immer die Basis, wo einer hinkommen kann. Ne? Das ist die Liga mit Draper, haben wir schon drüber gesprochen, klar. Und einigen anderen Jungen, die da auch den vorderen beiden, glaube ich, irgendwann mal das Leben schwer
Ein
machen können.
wunderbarer Abriss über die Tennisszene bei den Männern im Moment. Danke, Uwe. Wunderbar.
Dann eine
Nehme ich
Geschichte
alles
noch.
mit.
Ja, und eine ganz zu Daniel nur ganz kurz. Der Daniel weiß es halt, der weiß sich bei ganz großen Events zu steigern. Ich habe ihn in Wien gesehen gegen Sinner. Das hat 52 Minuten gedauert, glaube ich, hat er keine Chance gehabt. Aber der spielt gut in Paris permanent, der spielt gut bei den US Open und jetzt beim Tausender wieder. Also das zu Daniel noch. Pause, Pause.